Ja, ich bin echt froh, dass ihr nicht alle auf dem Freiburg-Marathon seid und jetzt gerade lauft, sondern hier seid. Das finde ich klasse, sonst hätte ich mich so unsportlich und einsam gefühlt. Ja, der Text heute ist das vierte. Ich suche jetzt hier gerade, wo das überhaupt bei mir steht. Weil ich muss mich heute nämlich ganz genau auf mein Manuskript konzentrieren. Das liegt daran, dass das vierte Gottesknechtlied eigentlich die wichtigste Stelle in der Bibel im Alten Testament ist. Und es mir ganz wichtig und auf dem Herzen liegt, dass ihr versteht, warum dieser Text so wichtig ist und dass, wenn ihr nach Hause geht und sagt, eigentlich weiß ich gar nicht viel über das Alte Testament, dass ihr auf alle Fälle wisst, wenn es eine Stelle im Alten Testament gibt, die es zu lesen gilt, dann ist es Jesaja 53. Und deswegen habe ich auch 5 Punkte. Und ihr wisst, normalerweise die Predigt 3 Punkte, also ich gebe mir Mühe. Okay, jetzt höre ich auf zu labern und fange an. Okay, der erste Text. Ich habe das ein bisschen segmentiert, weil es ein relativ langer Text ist, deswegen immer kleine Abschnitte. Seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß sein und hoch erhaben sein. Viele haben sich über ihn entsetzt. So entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Dies ist also das vierte Gottesknechtslied. Und vielleicht hat sich jemand von euch auch schon gedacht, wieso heißen die eigentlich Lieder? Das fühlt sich für mich gar nicht wie Lieder an. Andere denken vielleicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich diese Texte lese, die sind immer so ein bisschen verschwurbelt und so verdoppelt. Woran liegt das? Die nächste Folie mal bitte. Ein Element hebräischer Rhetorik ist die, Sachen zweimal zu sagen, aber mit anderen Worten. Und wenn ihr euch zum Beispiel mal diesen Anfang anguckt, dann könnt ihr sehen, dass alle entscheidenden Aussagen doppelt ausgesagt werden, nur dann mit anderen Worten. Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Oder jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, Könige müssen vor ihn verstimmen. Also einerseits die Völker und dann die Könige, die diese Völker vertreten. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Das heißt also, wenn ihr so einen Text lädt und merkt, oh, das ist alles immer irgendwie so ein bisschen verdoppelt, kann der sich nicht einfacher und schneller fassen, dann ist das sozusagen altorientalische Rhetorik und da ist das schick. Genauso wie wir in Gedichten es schick finden, wenn es sich reimt oder wenn es moderne Gedichte, glaube ich, sind, wenn es sich gar nicht reimt oder wenn man dadaistische Gedichte hört, dann ist das noch ganz anders. Okay, also wenn ihr so einen Text lest, dann achtet mal darauf, auch bei dem Psalm. Es gibt ganz oft dann Stellen, die gedoppelt sind und für uns erscheint das ein bisschen unnötig, aber das ist sozusagen eine Betonung der Wichtigkeit. Genauso wie wenn es heißt, Jesus öffnete den Mund und redete. Das ist auch eine Doppelung. Okay, so jetzt kannst du nochmal eine Folie weitermachen, einfach nur der Text. Ja, und das ist jetzt mein erster Gedanke. Und das ist ein Gedanke, den auch dieses Gottesknechtlied wieder aufnimmt von den anderen. Und dieser erste Gedanke heißt schwer erkennbar. Wer ist dieser Gottesknecht? Genauso wie der Eunuch aus Äthiopien sich gewundert hat in der Jesaja-Rolle, von wem spricht eigentlich der Prophet? Genauso ist es in den anderen drei Gottesknechtliedern und auch hier so, dass es gar nicht so einfach ist, das zu definieren. Und es ist nicht nur so, dass es uns heute so geht, dass wir sagen, boah, das ist aber schwer zu verstehen, sondern das Gottesknechtlied selber sagt aus, der Mensch, von dem ich rede, ist gar nicht so leicht zu identifizieren, weil er nämlich unseren naiven Vorstellungen von wie ein Mensch, der Gott dient, aussieht, nicht wirklich entspricht. Diese Frage also stellt sich auch in diesem Lied, wer ist das jetzt eigentlich? Wir haben so diese Vorstellung, je höher ein Herr ist, desto höher ist auch sein Diener. Das heißt also, wenn du was weiß ich, von einem kleinen, unwichtigen Menschen der Assistent bist, dann habt ihr beide ein kleines, unwichtiges Büro. Und wenn du aber von einem super wichtigen Menschen der Assistent bist, dann hat der ein gigantisches Büro und du hast sicherlich auch nochmal ein deutlich dickeres Büro. Und auch dein Gehalt ist natürlich besser. Je nachdem. Und deswegen denken wir, wenn ein Gottesknecht, ein Knecht Gottes, ein besonderer Diener Gottes irgendwas tut, dann muss das auch ordentlich prunkvoll sein. Denkt zum Beispiel an den größten Diener Gottes, den Papst. Ich meine, das ist ja schon relativ prunkvoll, was der da macht. Aber dieses Lied, wie auch die anderen Lieder, deutet darauf hin, diese Erwartungen sind gar nicht passend. Dieser Gottesknecht, von dem hier die Rede ist, in diesem vierten Lied, aber auch angedeutet in den ersten drei Liedern, ist einer, der so aussieht, wie wir es nicht erwartet hätten. Denn er ist ein Mensch, der sich mit Leid und Krankheit auskennt und der selber auch Leid erlebt. Sein Leben sieht nicht strahlend und mächtig aus. Aber trotzdem ist er der Knecht Gottes und am Ende wird es sichtbar. Darum werden sich viele wundern, wenn sie dann doch davon hören, dass dieser Mensch tatsächlich der war, auf den alle gewartet haben und der entscheidende Knecht Gottes ist. In den Liedern ist schon einiges davon zu hören gewesen, sowohl davon, dass dieser Mensch es schwierig hat, auch davon, dass Gott aber zu ihm stehen wird und deutlich machen wird, dass er die entscheidende Person ist. Aber was noch unklar ist, warum ist es denn so schwer, der Gottesknecht zu sein? Wieso muss der Leid, Krankheit, Ärger ertragen, wenn er doch der Knecht Gottes ist? Also Gott könnte doch eigentlich mal irgendwie sagen, ey Leute, das ist mein Mann, jetzt lasst ihn mal in Ruhe. Warum ist das also so? Okay, der zweite Teil. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen und von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünde zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen eigenen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. An dieser Stelle im vierten Gottesknechtslied wird endlich deutlich, was die Grundidee dahinter ist, dass es der Gottesknecht so schwer hat und dass der Gottesknecht leiden wird. Die Aussage ist die, der Gottesknecht hat es nicht deswegen so schwer, weil er so ein unsympathischer Typ war und deswegen haben ihn einfach mal ein paar gemobbt und zum Opfer gemacht. Es ist auch nicht so, dass die Menschen prinzipiell so böse waren und gegen ihn standen, sondern der eigentliche Grund ist nicht, dass er sich nicht gegen die bösen Menschen durchsetzen konnte, sondern dass er stellvertretend für uns die Strafe auf sich nimmt. Und das wird hier mehrmals ganz deutlich gesagt. Er hat unsere Krankheiten und Schmerzen getragen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünde versalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, 6-mal wird an dieser Stelle die gleiche Aussage getroffen. Damit es wirklich auch noch der Letzte auf der Kirmes mitkriegt, warum das wirklich so ist. Der Gottesknecht leidet also nicht, weil er irgendwie schlechtes Karma hat oder einfach die Leute fies waren, sondern er leidet wegen uns. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünde vermalmt. Nun, in der damaligen Zeit war dieser Gedanke vielleicht gar nicht so merkwürdig. Warum soll nicht einer für alle sterben? Hin und wieder gibt es ja mal in irgendeinem Film, gibt es ja, dass zwei Heere sich gegenüberstehen und dann machen die Könige aus, warum sollen beide Heere draufgehen, wenn einfach zwei Männer stellvertretend für alle kämpfen oder so. Oder wenn in einer Sippe einer Mist gebaut hat, dann war es manchmal gar nicht möglich, dem Straftäter, der es gemacht hat, habhaft zu werden. Dann hat man halt irgendjemand anderen von der Sippe geklatscht und dann war die Rechnung beglichen. Das heißt also, in der Welt der Menschen des Alten Testamentes war das schon nachvollziehbar, dass es nicht unbedingt die exakte Person treffen muss, die dran schuld ist, sondern entscheidend ist, dass die Schuld irgendwie gesühnt wird. Wenn es irgendwie den Richtigen erwischt, der in irgendeiner Form da eine Beziehung zu hat, dann ist das schon okay. Dabei war es so, dass in den umliegenden Kulturen der Israeliten auch Menschenopfer möglich waren. Das heißt also, dass wenn man das Gefühl hatte, dass man die Götter insbesondere beleidigt hatte, dann hat man auch Menschen geopfert, zum Beispiel Kinder. weil das ist ganz kostbar. Und wenn du deinen ältesten, deinen erstgeborenen Sohn, wenn du den opferst, also wenn das die Götter nicht überzeugt, dann kannst du fast nichts mehr machen. Das ist eine Tradition, die im jüdischen Glauben vollkommen abgelehnt wird. Und es gibt eigentlich immer nur die schlimmsten Kommentare, wenn irgendwo davon berichtet wird. Da gibt es auch so verkleidete Sätze, die ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen oder so. Ne? Das ist eine schöne Formulierung für, die Kinder werden verbrannt, um Götter zu besänftigen. Und das ist im jüdischen Glauben ein vollkommenes No-Go. Von daher ist es auch merkwürdig, dass jetzt davon auf einmal gesprochen wird, dass ein Mensch, der Knecht Gottes, stellvertretend für die Menschen sterben wird. Weil eigentlich gibt es ja Schuldopfer, wo Tiere geopfert werden, damit kein Mensch in irgendeiner Form bestraft werden muss. Allerdings ist es natürlich auch so, dass nicht die Menschen sich jemanden ausgesucht haben und gesagt haben, wir machen dich jetzt zum Opfer für uns alle, sondern er ist ja der Knecht Gottes. Gott hat das ausgesucht und Gott darf natürlich das tun, was er tut. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Gedanken, das Opferlamm, und dafür wieder das nächste Stück. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wer kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebendigen abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. In diesem Teil wird nochmal deutlicher eine Beziehung hergestellt zwischen diesem Knecht Gottes, der sich opfert für die Menschen, und der jüdischen Tradition des Tieropferns zur Bitte um Vergebung der Schuld. Und das wird dadurch gemacht, indem gesagt wird, ja, dieser Knecht Gottes, der wird nicht darüber schimpfen und fluchen, dass er jetzt der Dumme ist, der ausgesucht worden ist und jetzt die ganze Schuld tragen soll, sondern er macht das leid- und klaglos, er fügt sich in seine Rolle, so wie ein Opferlamm das auch tut. Das heißt, da wird sozusagen von dieser Idee des Gottesknechtes, der die Schuld der Welt trägt, eine Verbindung zu den üblichen kultischen Handlungen im jüdischen Glauben Bezug genommen und wird gesagt, genauso wie das sonst mit diesen Tieren läuft oder so im Tempel, genauso läuft das jetzt mit diesem Mann. Und genauso wie so ein Lamm da nicht viel Optionen hat, wenn es da zum Tempel gebracht wird, genauso geht es auch mit diesem Lamm, mit diesem Mann. Und es ist nicht nur so, dass er einfach bestraft wird, sondern im Grunde genommen wird ganz deutlich gemacht, der Typ ist 100% mit dieser Sünde belastet, denn es heißt, denn sogar sein Grab ist bei den Ruchlosen und bei den Verbrechern seine Ruhestätte. Das heißt damit angedeutet, also der trägt das 100%. Der geht nicht irgendwo hin und sagt mal alle Buh zu mir, weil ich bin der Böse, und dann geht er wieder nach Hause, sondern bis ans Ende, bis zum letzten Punkt seiner Existenz, plus sozusagen über seine Existenz hinaus, die Leiche selber, ist sozusagen geschändet und bestraft und Sünder. Ne? Kreuzigung ist etwas, was nicht irgendjemandem passiert, sondern Menschen, die auf das Schlimmste im Römischen Reich bestraft werden sollten. Und diese Kreuzigungsmale und die Auspeitschmale sind an Jesus dran. Der Leichnam von Jesus war kein schöner Leichnam. Das war etwas, was du nicht gerne gesehen hast. Das heißt also, nicht nur in seinem Leben, sondern sogar über sein Leben hinaus in den Tod war sichtbar, auf dem liegt die Strafe. Das wird hier an dieser Stelle deutlich gemacht. Okay, jetzt kommen wir zu dem vierten Gedanken, die große Verherrlichung. Ein weiteres Stück Lesung. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühneopfer gab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht und er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen. Und mit den Mächtigen teilt er seine Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. was auch in den anderen Gottesknecht-Liedern angedeutet wird, dass trotz aller Schwierigkeiten letzten Endes sich Gott zu diesem Knecht Gottes stellen wird und es deutlich wird, dieser Knecht Gottes war nicht der, der daneben gegriffen hat, sondern er ist genau den richtigen Weg, den Weg Gottes gegangen. Das wird jetzt an dieser Stelle deutlich, wenn es heißt, doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Nun, immer wieder gibt es in Religionen, in Kulturen, in Gesellschaften Menschen, tragische Figuren, die zu Märtyrern werden. Woher wissen wir, dass dieser Gottesknecht mehr ist als nur auch eine tragische Figur, die von irgendwelchen Menschen als Märtyrer emporgehoben wird? Nun, es gibt einen ganz einfachen Widerspruch, in logischen Widerspruch in sich, der das deutlich macht. Ich habe gerade eben in dem Gedanken 3, falls ihr euch noch erinnern könnt, gesagt, dieser Gottesknecht wird richtig sterben und den Fluch, die Strafe, die wird so deutlich und so gewaltsam aussehen, dass sozusagen bis in den Tod hinaus und über den Tod hinaus das sichtbar ist. Und jetzt heißt es hier aber auf einmal, nee, der wird zwar richtig sterben, mausetot und super, super bestraft sein bis über den Tod hinaus, aber er wird leben. Und das ist natürlich irgendwie eine sinnlose Aussage. Man kann nicht von einer Person sagen, hey Mann, du bist unser Opfer, wir machen dich fertig und hinterher dann wieder sagen, ja, ist ja nichts passiert, du lebst ja noch. Das passt nicht zusammen. Das heißt, hier kommen wir an eine Stelle, die man unterschiedlich deuten kann. Man kann sie symbolisch deuten, indem man sagt, ja, war alles nicht so gemeint oder so. Oder der ging nach Hause und sagte zu seiner Frau, Mensch, ey, heute haben sie mich wirklich fertig gemacht, aber morgen gehe ich da nicht hin, aber übermorgen muss ich wohl wieder, ja, ich warte 3 Tage, dann komme ich wieder. Nein, es ist anhand dessen, was ich vorhin gesagt habe, wird ganz deutlich, er hat es wirklich volle Kanne mitgekriegt und komplett. Und jetzt heißt es auf einmal, er wird wieder leben. Von daher ist die Frage des Kämmerers, des Eunuchen, des Mannes da aus Äthiopien, berechtigt, dass er sagt, wer soll das eigentlich sein? Wer soll das liefern? Wer soll das liefern, dass er unauffällig ist, aber gleichzeitig eindeutig? Wer soll das liefern, der auf der einen Seite die ganze Strafe Gottes abkriegt und auf der anderen Seite aber als strahlender Held hervorgeht? Wer soll das sein? Weißt du wie jemanden? Und die klassischen Überlegungen wäre als erstes natürlich, so wie der Eunuch auch fragt, meint der Prophet damit sich selber? Nee, ich meine, Jesaja hat es auch nicht einfach gehabt, aber das passt nicht auf Jesaja. Diese extreme Handlung passt nicht auf die Lebenshandlung des Jesajas. Jesaja ist es nicht. Eine andere mögliche Interpretation könnte sein, die wir auch schon im ersten und zweiten Gottesknechtlied gesehen haben, dass es das Volk Israel sein könnte. Und es stimmt tatsächlich, dass das Volk Israel in seiner Geschichte das eine oder andere Mal wirklich so rund fertig gemacht wurde, dass man gedacht hat, die gibt es nie wieder. Das letzte Mal von den Römern um ungefähr 150 nach Christi. Und danach sind die in alle Welt zerstreut und es gab keinen israelitischen Staat und keine Juden mehr in Palästina und nichts und so. Und siehe da, 2000 Jahre später sind die wieder da. Also da kann man ja wirklich sagen, Mensch, das ist ja beinahe auch sowas wie eine Auferstehung. Aber was will man sagen? Das Volk Israel ist nicht frei von Schuld, sondern es ist ein Volk aus Menschen wie alle anderen Menschen. Und man kann sagen, okay, die sind fertig gemacht worden. Es gibt auch diese besondere Berufung Gottes für das Volk Israel. Aber wir können nicht sagen, ja Mensch, das Volk Israel ist ohne Schuld. Ich meine, die mussten viel erleiden, auch gerade von Christen viel erleiden. Und das auch ohne, dass sie schuld daran waren. Einfach nur, weil irgendwelche Leute ihre Ängste auf das Volk Israel, auf die Juden projiziert hat. Aber trotzdem kann man einfach nicht sagen, dass sie ohne Schuld sind. Sondern sie sind genauso schuldig, wie wir alle letzten Endes schuldig werden aneinander und an Leuten, die wir nicht so kennen. Wer ist das also? Für die ersten Christen war ganz klar, dieser Text passt nur auf Jesus. Jesus, der Schreiner. Was soll denn schon aus Bethlehem und Nazareth Gutes kommen? Ah, den kennen wir doch, das ist doch der Jesus, der hat doch beim Fußballspielen immer, ja, weiß nicht, wie er da war im Fußballspielen, aber das will jetzt der Messias sein, nee, hör mir auf, ey, da kann ja noch nicht mal einen ordentlichen Einwurf. Also, er ist vor unseren Augen aufgewachsen und viele gibt es, die sagen, ja, nee, das kann nicht sein, ne? Andere sagen dann aber, ah, boah, doch, ne? Und dann der Hass, der ihm auf einmal entgegenschlägt. Dann bei der Verhandlung bei Pilatus, wo die Leute rufen, kreuzige ihn, und dann letzten Endes sein Tod. Sein Tod, der jetzt nicht der ultimative Tod ist. Ich glaube, wir haben heutzutage viel bessere Foltermethoden noch, als die Römer drauf hatten. Aber trotzdem war es ein brachialer Tod. Und dann das Erlebnis der Auferstehung. Für die Christen war ganz deutlich, in Jesaja 53 wird Jesus beschrieben. Und wenn ihr mal euch überlegt, was in diesem Text drinsteht und in anderen Gottesknechtliedern und guckt, wie das Leben Jesu war und wie seine Situation war, dann muss man einfach sagen, das passt wie Faust auf Auge. Besser kannst du das gar nicht ausdrücken. Diese Ambivalenz, das ist einerseits einer ist, der zu den Menschen dazugehört und andererseits, den es aber wirklich tatsächlich massiv trifft. Und von daher ist das Bekenntnis der ersten Christen ganz eindeutig der Knecht Gottes, der in Jesaja beschrieben wird, das ist Jesus Christus. Und genauso wird das der Philippus sicherlich auch dem Mann aus Äthiopien erklärt haben. Und dieser Mann aus Äthiopien sagt dann hinterher, okay, ich bin überzeugt, das passt genau auf dieses Jesaja 53-Ding, was ich mir da gekauft habe. Und deswegen möchte ich getauft werden. Das heißt also, dieser Mann war überzeugt davon, hat sich überzeugen lassen und hat das machen lassen. Deswegen ist Jesaja 53 meiner Meinung nach einer der wichtigsten Texte des Alten Testamentes. Und wann immer ihr mal diesen Text lest oder euch überlegt, was im Alten Testament ist wichtig, das ist eine Stelle. Ich bin so ein bisschen fummelig mit Prophetie, ey. Das macht mich manchmal kribbelig, wenn Leute sagen, oh, mindestens 200 Voraussagen im Alten Testament über Jesus oder so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, oh, das ist so, manchmal gibt es so Prophezeiungen, die kann man erst, wenn man schon hinterher weiß, was rauskommen soll, kann man die so lesen, dass man das findet. Aber Jesaja 53, finde ich, ist wirklich eine Stelle, wo einem, finde ich, wirklich die Fußnägel kribbeln. Wenn man sieht, wie dieser Gottesknecht beschrieben wird, Und was das Leben Jesu ausgemacht hat. Okay, ich will euch nicht schocken, aber das war der erste Teil meiner Predigt. Es gibt noch einen Nachschlag, aber ich glaube, ihr braucht jetzt einfach mal ein bisschen Pause und Erholung. Und deswegen habe ich euch ein Lied mitgebracht, wo ihr euch einfach mal zurücklehnen und chillen könnt und ganz in Ruhe dieses Lied angucken könnt. Ja, ich finde das Lied voll geil. Allein den Typen finde ich absolut klasse, ey. Das ist nicht irgendwie so ein muskelbepackter Typ, sondern einer, der noch mehr Übergewicht hat als ich. Finde ich einfach klasse. Ja, wahrscheinlich habt ihr das Lied vielleicht mal irgendwo im Radio gehört oder so. Und ich habe jetzt den Text nicht komplett analysiert, aber eine spannende Aussage ist, I'm only human, don't put your blame on me. Also ich bin nur ein Mensch, ey. Mach mich nicht fertig, ne? Lad nicht deine ganze Schuld, deinen ganzen Ärger auf mich. Ich kann nichts dafür, ich bin einfach nur ein Mensch, weißt du, so wie du. Deswegen auch dieses Faden in andere Personen. Wir Menschen alle sind letzten Endes Leute, die Fehler machen. Und weißt du, und mach mich nicht verantwortlich für die Gesamtsituation der Welt. Wir alle machen Fehler. Ne? Und was stellen wir uns raus und hacken auf einem rum und sagen, ey, boah, du bist schuld. Letzten Endes sind wir alle schuld. Falls uns wirklich das Klima um die Ohren fliegt, dann werden wir, ja, okay, dann wird es Leute geben, die definitiv weniger damit zu tun hatten. Und die werden uns anklagen, weil wir es sind. Aber wir untereinander können nicht sagen, ha ja, ne, irgendjemand war es von uns, ne, der das Klima kaputt gemacht hat, sondern die Gier von uns Menschen als Gesamtheit. Und das finde ich eine spannende Aussage in diesem Lied und eine echt super Aussage eigentlich. Ne? Also es lohnt nicht, irgendwelche Leute allein verantwortlich für was zu machen oder zu meinen, es sind nur die Reichen oder nur die Armen oder es sind die Ausländer oder es sind die Deutschen oder die Blonden oder wer auch immer. Okay, und damit komme ich jetzt zu einem Problem des christlichen Glaubens. Also klag mich nicht an, ich bin doch nur ein Mensch, so wie alle Menschen. Wenn das so ist, dass wir Menschen einfach nur Menschen sind und wir alle irgendwie gleich sind in dem Sinne, dass wir alle in uns das Potenzial zu Guten und Bösen haben und dass es uns allen auch so geschieht, dass wir mal Gutes tun und auch mal Böses tun, und wir alle erleben, dass wir mal Dinge richtig gut hinkriegen und dass wir in Dingen versagen, dann macht es keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig irgendwie ein Schuldopfer, einen Sündenbock suchen, wo wir sagen, hey, du bist schuld. Jetzt kommt Gott und sagt, ihr seid alle Sünder. Na gut, okay, ich meine, er ist Gott, er hat einen anderen Maßstab und für Gott gilt nicht das, was für uns gilt. Von daher ist es okay, ne? Gott kann gerne sagen, dass wir alle Sünder sind. Aber wir können darauf antworten, ey, hey, wir sind Menschen, du hast uns so geschaffen. Also don't put your blame on me. Ich meine, ich habe mich nicht so gewollt. Ich wollte perfekter Mensch werden. Wenn du Gott mich so geschaffen hast, was nüllst du jetzt an mir rum? Ich meine, ist doch ganz ehrlich, ist doch eigentlich dein Fehler. Ich meine, hättest du nicht die Menschen ein bisschen, ich meine, du hättest ja nach, spätestens nach Kain und Abel, hättest du irgendwie ein Update aufspielen können. Ne? Also warum, Gott, jetzt diese Show? Wieso willst du uns jetzt hier fertig machen? Wo ist das Problem? Müsstest du Gott nicht darüber stehen und müsstest sagen, ja, hey Leute, ihr seid alle Sünder, aber sorry, mein Fehler. Ich habe euch Menschen so geschaffen. Ich habe euch in dieser Situation, in dieser Prädisposition geschaffen, dass ihr euch für Gutes und Böses entscheiden könnt. Irgendwie zieht es euch doch oft zu dem Bösen hin. Das ist jetzt dumm gelaufen irgendwie, aber ja, da muss ich jetzt auch mit leben. Wie kommt Gott dann auf die Idee und denkt sich, okay, ich brauche jetzt einen Sündenbock, auf den ich das ablade. Also irgendeinen Menschen muss es jetzt treffen. Der muss die Schuld tragen. Da hätte ich jetzt persönlich jetzt gesagt, ja, dann nimm doch den, der schon am meisten ausgefressen hat. Wenn der noch ein bisschen von den anderen draufkriegt, dann trifft es auf alle Fälle den Richtigen. Aber nein, Gott sagt, nee, pass auf, ich nehme den Menschen, der am wenigsten getan hat, der am besten keine Schuld gemacht hat. Den werde ich jetzt bestrafen. Stell dir das mal als Erziehungskonzept vor für zu Hause. Du hast meinetwegen 4 Kinder, 3 Kinder machen Quatsch, befürchten, dass sie jetzt bestraft werden und du suchst das Kind raus, was nichts getan hat und sagst, pass auf, du hast nichts gemacht, du kriegst den Ärger. Ihr lacht jetzt, aber das ist ein grundlegendes Problem unseres christlichen Glaubens, wo ganz schnell Leute sagen, also ich finde den christlichen Glauben pervers. Und wenn wir das so ausdeuten, dann kommt Gott in die Nähe von dem Jungen, dem berühmten Jungen mit der Lupe, dem Brennglas, der wahllos irgendeine Ameise anschmuggelt, um mal zu gucken, wie das geht. Wie funktioniert das? Wie kann man das Ganze verstehen? Und hier kommen wir an einen der wichtigsten Punkte der christlichen Theologie und an einem der wichtigsten Aussagen des christlichen Glaubens. Und diese allerwichtigste Aussage des christlichen Glaubens heißt, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Diese Formulierung hat Streit gegeben, so um 450 herum, weil die Christen sich nicht ganz klären konnten, wie ist jetzt das Verhältnis, jetzt philosophisch, technisch, physikalisch, zwischen dem Teil wahrer Gott von Jesus und wahrer Mensch von Jesus. Da haben Theologen stundenlang drüber gebrütet und haben sich dann so zerstritten, dass ein großer Teil der Kirchen sozusagen sich getrennt hat und die viele orthodoxen Kirchen, altorientalische Kirchen haben sich getrennt und haben gesagt, wir haben da unsere eigene Theorie, wie das zusammenhängt und die anderen Kirchen, die Westkirchen, in deren Tradition wir stehen, wir haben da unser Verständnis, ein Verständnis, von dem ihr wahrscheinlich noch nicht mal was wisst, weil das so tief in griechische Philosophie verwurzelt hat, ist, dass das für uns heute gar nicht mehr relevant ist. Also total dämlich, dass sie sich darüber geschritten haben. Aber die Grundaussage, darin ist man sich einig, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Warum ist das so wichtig? Wenn in Jesus Christus Gott Mensch geworden ist, dann hat er sich nicht irgendeinen Menschen rausgepickt und hat gesagt, ich finde, wie das mit der Menschheit läuft, falsch, die müssen bestraft werden und dich picke ich raus, sondern dann hat Gott gesagt, ich habe die Menschheit geschaffen, sie ist fehleranfällig, diese Fehler sind nicht einfach nur ein bisschen ungeschickt, sondern sie tun tatsächlich Böses, Dinge, die sie selbst und die Natur und die Welt, die ich geschaffen habe, zerstört. Das ist eine Sache, über die ich nicht so leicht drüber gucken kann, weil das sozusagen mit meiner Grundkonstitution sich überschneidet und sich gegenseitig anficht. Und ich, Gott, werde Mensch werden und werde sterben auf die schlimmste menschliche Art und Weise, um die Schuld der Menschen zu tragen und den Menschen deutlich zu machen, das, was ihr tut, hat so große Auswirkungen, dass ich denke, da muss ich für sterben, damit euch klar wird, wie schlimm das ist, was ihr macht. Und dann holen wir Gott aus der Ecke des Perversen, der sich einfach einen x-beliebigen Menschen aussucht und sagt, hier, ey, dich trifft es jetzt, sondern dann übernimmt Gott tatsächlich die Verantwortung. Dann ist es nicht so, dass Gott uns einfach anklagt und dann unter uns einen Schuldigen sucht, sondern dann nimmt Gott die Schuld selber auf sich. Versteht ihr, was für ein riesiger Unterschied das ist? Und wir haben in unserer Theologie des 20., 21. Jahrhunderts haben wir sehr massiv die menschlichen Aspekte Jesu betont und haben die göttlichen Aspekte nach hinten gefahren. Und da gibt es auch Gründe für. Aber in dem Moment, wo wir sozusagen die göttlichen Aspekte Jesu runterfahren, in dem Moment haben wir einen perversen Gott, der einfach irgendeine arme Sau aussucht und auf den alles packt. Und dann haben wir so ein verschrobenes, kaputtes Bild von Gott und von seinem Verhältnis zu den Menschen. Deswegen ist es so wichtig, unser Bekenntnis, dass wir sagen, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist das Entscheidende, das Besondere an diesem Gottesknecht. Dieser Gottesknecht ist nicht einfach einer, der einen schlechten Job erwischt hat. Und wenn er vorher gewusst hätte, was zu diesem Job gehört, hätte er sich nie beworben, sondern Gott ist Mensch geworden und ihm war bewusst, was geschieht. Der Plan war klar. Und wir sehen das auch an den Erzählungen Jesu, dass Jesus von Anfang an deutlich ist, das wird sein Ende sein. Sein Ende wird kein Happy End erstmal sein, sondern es wird erstmal dieser Tod sein. Für uns als Christen sind also diese vier Gottesknechtlieder sehr wichtig, weil sie uns einen Zusammenhang erklären zwischen dem Auftrag Jesu und warum das Leben Jesu so unterschiedlich war, von enorm tollen Momenten, wo die Leute ihn bejubelt haben, und diesen ganz schlimmen Momenten und wie das alles zusammenhängt. Und das wird an den Gottesknechtsliedern deutlich, weil sie genau diese beiden unterschiedlichen Seiten ganz deutlich beschreiben. Okay, jetzt habe ich meine Predigt geschafft, aber es ist echt schon spät. Oh. Okay, na gut, das Lied war lang. Don't put your blame on me. Okay, trotzdem möchten wir uns jetzt Zeit nehmen, Gott zu loben. Und das Musikteam hat noch drei tolle Lieder vorbereitet. Und ich möchte euch einladen, euch auf diese Lieder zu konzentrieren. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr einfach mal alle aufsteht. Ihr könnt euch gleich wieder setzen, aber beim ersten Lied stehen, dann werdet ihr ein bisschen wach. Das ist, bis auf die natürlich Krücken haben. Die können auch gerne ganz entspannt ruhig sitzen. Und es gibt die Möglichkeit zu Gebet. Da vorne ist der Raum, wo Musik draufsteht. Dort werden die Angie und ich stehen und Zeit haben, für euch zu beten. Und für die Leute, die sagen, Mensch, ich habe gar nicht die Predigtreihe mitgekriegt oder ich weiß schon gar nicht mehr, wie die anderen Gottesknechtlieder werden, wir haben ein paar Zettel ausgedruckt, ein paar Blätter, wo alle vier Gottesknechtlieder drauf sind, zum Beispiel nochmal zum Nachlesen. Und wenn Singen euer Ding nicht ist, könnt ihr gerne jetzt noch nachlesen oder überhaupt. Okay. Und das erste Lied heißt und spiegelt das super wieder, diese Ambivalenz Jesu. Es heißt Jesus, Erlöser der Welt.